Willkommen beim IP Courses Podcast, dem Podcast für europäisches Patentrecht.
Herzlich willkommen, liebes Publikum. Mein Name ist Fabian Heiberg und heute darf ich an meiner Seite Michael Stadler begrüßen. Herzlich willkommen.
Hallo, servus.
Heute haben wir das erste Mal vertauschte Rollen. Ich darf der Interviewer sein. Ich hoffe, dadurch kommt es nicht zu einer wesentlichen Verschlechterung. Aber ich glaube, ohne Verschlechterung werden wir heute nicht auskommen. Welche Entscheidung hast du denn heute mitgebracht?
Ja, heute habe ich die G1 aus 99 mitgebracht, die auch unter dem Schlagwort Verschlechterungsverbot oder mit dem schönen lateinisch klingenden Namen Reformatio in Peus bekannt geworden ist.
Reformatio in Peus, da klingelt es bei mir. Hat jetzt nicht nur im Patentrecht, glaube ich, seine Wurzeln, sondern auch im Zivilrecht. Mhm. Du bist ja nicht nur Patentanwalt, sondern tatsächlich auch Jurist. Du hast Jus studiert. Kannst du uns mal vielleicht ganz kurz erklären, was der Zweck von diesem Leitsatz Reformatio in Peus ist?
Ja, Verschlechterungsverbot bedeutet, dass es in der Beschwerde nicht schlechter werden kann, zumindest dann nicht, wenn der die Beschwerde einlegt, der einzige Beschwerdeführer ist. Die Idee ist die, wir haben eine Entscheidung der ersten Instanz, in unserem Fall ist es eben das Europäische Patentamt im Einspruchsverfahren, und wenn jetzt eine Entscheidung rauskommt, die so unentschieden ist, also wo es so ein Zwischending gibt, also in unserem Fall eine Beschränkung des Patents, aber keine Zurückweisung des Einspruchs, kein voller Widerruf des Patents, sondern sowas dazwischen, dann können ja grundsätzlich beide Beschwerde erheben, weil beide nicht genau das gekriegt haben, was sie eben wollten. Und wenn aber jetzt nur einer Beschwerde einlegt, dann gilt das sogenannte Verschlechterungsverbot. Das bedeutet, für den, der Beschwerde einlegt, kann es nicht schlimmer werden.
Es soll so ein bisschen die Angst davon nehmen, dass ich in die nächste Instanz gehe. Es soll nicht blöder werden für mich.
Genau, zumindest dann nicht, wann nicht der andere auch noch Beschwerde einlegt. Dann kann es natürlich auf jeden Fall blöder werden für mich.
Das heißt, in der Praxis, wenn es so einen Fall geben würde, sind beide am besten beraten, dass beide einfach die Beschwerde einlegen.
In der Situation würde ich das tun, sofern es nicht völlig abwegig ist, ja.
Okay. So weit, so gut mal zur Reformatio in Peus, zu den Grundlagen. Das EPA hat ja die Reformatio in Peus auch in zwei großen Beschwerdekammerentscheidungen angesprochen. Um die soll es aber heute nicht gehen.
Genau, da war vorher schon so bekannt, dass es sowas wie das Verschlechterungsverbot insgesamt gibt. Einmal war nur der Patentinhaber in die Beschwerde gegangen. Da war die Frage, kann das Patent dann in der Beschwerde widerrufen werden? Antwort nein, weil das, was dann im Einspruch aufrechterhalten wurde, der Konstellation, ist eben das Schlechteste, worauf der Patentinhaber zurückfallen kann. Wenn die Beschwerde des Patentinhabers zurückgewiesen wird, bleibt die erstinstanzliche Entscheidung bestehen und die sagt eben, dass das Patent nur teilweise aufrechterhalten wird. Umgekehrt geht es natürlich auch, aber da kommen wir heute eben zu einer Situation, die nicht ganz so einfach war.
Okay, also wir sind jetzt am Ende des Tages keine Juristen, zumindest ich nicht, sondern Patentanwälte. Wir Patentanwälte brauchen immer was Handfestes, eine Erfindung. Um welche Erfindung geht es denn heute?
Die Erfindung oder die gesamte Entscheidung ist auch unter dem Namen des Patentinhabers 3M bekannt geworden. Ich wusste auch nicht, was das heißt. Das ist Minnesota Mining and Manufacturing, also ein Weltkonzern, der alles Mögliche tut. Und in der Entscheidung ging es also um ein Rückstrahlmaterial. Ich stelle mir das so vor wie ein Material, das du irgendwo draufklebst und da sind so Linsen drauf und die strahlen das Licht einfach besonders gut zurück.
Was hat das für einen Einsatz in der Realität?
Wenn irgendeine Fläche leuchten muss, wenn du Fluchtwege beleuchten möchtest oder ähnliches, dann hast du natürlich die Notwendigkeit, dass du so ein Material irgendwo brauchst, damit es halt ordentlich rückstrahlt. Und hier haben wir eben ein Verfahren, um so ein reflektierendes Rückstrahlmaterial eben zu machen. Und die Idee ist, dass da so kleine Linsen in das Material eingebettet sind.
Die Linsen sind für sich schon bekannt gewesen, es ist also um die Befestigung gegangen, ist das korrekt?
Ja, genau, also Linsen gab es, da gab es jede Menge Standardtechnik, wie man sowas machen kann, und es gab auch Materialien, die haben irgendwie nicht ganz so gut funktioniert, weil wenn da Wasser draufkommt, wird dieser Rückstrahleffekt der Linsen irgendwie vermindert, und die Idee war also jetzt ein Rückstrahlmaterial zu bauen, das also wirklich besser reflektiert hat, und hierfür gab es eben das erfindungsgemäße Verfahren. Im Prinzip beginnst du mit so einem Trägerstoff und da tust du die Linsen eben drauf. Und dann kommt eben der Schritt, auf den es dann später auch ankommt, nämlich, dass man dann auf der einen Seite eine Schicht aufbringt, die wird hier Bindeschicht genannt, die ist also thermoplastisch, das ist also so eine Art durch Hitze verformbare Kunststofffolie und die bringst du von oben so in Kontakt mit den Linsen, dass die eben nur auf der reflektierenden Schicht, nur auf den Linsen haften bleibt, aber gerade nicht am Trägermaterial. Das Trägermaterial ziehst du dann ab von der anderen Seite und dann beschichtest du es von der anderen Seite wieder mit einer Deckfolie, die ist einfach transparent und dann wird es versiegelt. Und dann hast du diese Linsen praktisch eingebettet zwischen zwei Schichten und damit kann man dann vernünftiger agieren. Und schon im Prüfungsverfahren war also dieses in Kontakt bringen von den Linsen und dieser Bindeschicht so, dass die Trägerfolie nicht mit dran klebt, irgendwie essentiell. Okay. Ja? Und darum ging es auch, damit man die nachher auch wieder abziehen kann, ohne dass halt alles fest und zusammen biegt
okay.
Und klebt. Ja?
Also ja. Du hast das Prüfungsverfahren jetzt schon angesprochen. Das Prüfungsverfahren verlief reibungslos.
Ja.
Das heißt, wir sprechen, ist ja irgendwo dann auch logisch, wenn es um die Reformatio in Peus geht, wir brauchen ein kontradiktorisches Verfahren. Sprich, die wesentliche Thematik wird sich im Einspruchsverfahren abspielen. Was ist denn da passiert?
Genau, Prüfungsverfahren gab wohl einen Einwand, es gab eine kleine Änderung, aber im Einspruchsverfahren hat man dann etliche Neuheitsangriffe. Das Einspruchsverfahren war gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Was da auffällig war, ist, dass das Verfahren relativ alt ist. Wir sprechen da von der G1 aus 99. Verfahrensrechtlich sind wir da bei weitem nicht in der heutigen Zeit und das merkt man daran, wie das geführt wurde. Also der Patentinhaber hat dann neue abhängige Patentansprüche eingereicht. Aus heutiger Sicht würde das einfach nicht funktionieren. Ja. Und es gab auch etliche Haupt- und Hilfsanträge, die da irgendwie wild gemischt wurden. Also auch diese strenge formalistische Sicht, wie man das heute hat, das war da überhaupt nicht der Fall. Die haben zum Beispiel diskutiert, Anspruch 1 bis 8 aus dem Hauptantrag und dann die Ansprüche 9 bis 20 aus dem Hilfsantrag 1.
Das klingt wieder Wilde Westen ein bisschen, ja?
Es ist so wieder Wilde Westen, nicht mehr gewohnt. Ja. Nein, da wird man auch ganz strikt davon abraten, dass man jetzt einer Einspruchsabteilung sagt, bitte prüfen wir doch die Ansprüche 1 bis 8 aus dem Hauptantrag und 9 bis 20 aus dem Hilfsantrag. Also ich glaube, das wird nicht gut gehen. Und die Einspruchsabteilung selbst hat dann noch die Wendung Lenz eingefügt, ganz am Anfang, um das klar zu machen. Ja, auch das ist aus heutiger Sicht völlig abwegig. Das tut die Einspruchsabteilung.
Antragsungebunden.
Normalerweise nicht. Ja, die haben halt so irgendwie alle gemeinsam dran mitgewirkt, da ein Patent draus zu machen, das irgendwie halt weiterhin aufrechterhalten.
Man sagt ja, das EPA ist ein Amt zum Erteilen von Patenten, da hat sie wahrscheinlich die Einspruchsabteilung auch bemüßigt gefühlt, dass den Anwälter das unterstützt. Okay, also Einspruchsabteilung, du hast ja erklärt, viele Anträge verfahrensrechtlich nicht so streng, wie es heute passiert. Aber welche Aspekte, die für die spätere große Beschwerdekammerentscheidung relevant sind, hat es da jetzt wirklich gegeben?
Was relevant ist, dass das Patent eingeschränkt wurde. Es gab da mehrere Verfahrensschritte und der Verfahrensschritt, bei dem es darum geht, diese Bindeschicht an dem Gewebe, wo die Linsen drin sind, anzubringen, wo das Gewebe dann nachher abgezogen wird, es dann wegkommt. Dieser Schritt dürfte wohl relativ fitzelig oder schwierig gewesen sein. Und deswegen wurde der Patentanspruch da enorm eingeschränkt. Und unter anderem gab es da auch eine Beschränkung, die also gesagt hat, es gibt einen allmählichen Viskositätsverlauf über einen Temperaturbereich von 50 Grad, angezeigt durch eine weniger als um eine Größenordnung verringerte Verlustmodulkurve, gemessen in dünn pro Quadratzentimeter. Und also ich als Nicht-Fachmann in dem Gebiet verstehe es ohnehin nicht.
Klingt sehr unhandlich auf jeden Fall.
Es klingt sehr unhandlich, ja. Im Endeffekt hat die Einspruchsabteilung dieses Merkmal aber akzeptiert, und zwar sowohl nach Artikel 123.2, aber das Merkmal hat in Kombination mit vielen, vielen anderen dann auch dazu geführt, dass das neu und erfinderisch wurde.
Okay, also du sagst, die Einspruchsabteilung hat es nicht als Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung gesehen. Also das sagt ja der Artikel 123.2 aus. Und so ist es dann zu einer Zwischenentscheidung gekommen, wonach dieser neue Anspruch als neu und erfinderisch gewertet wurde. Was waren die Argumente der Gegenseite diesbezüglich?
Ja, die haben halt aus dem Stand der Technik argumentiert, dass dieses und jenes neuheitsschädlich ist. Das waren die Hauptargumente. Selbstverständlich haben die auch andere Argumente gebracht. Das ist überschreitet doch die Offenbarung, ist unklar und ähnliches. Also die haben schon aus allen Rohren geschossen grundsätzlich. Das Hauptargument war aber weiterhin, es ist nicht neu und nicht erfinderisch.
Okay, das heißt, wir haben in diesem Einspruchsverfahren nicht Hauptaugenmerk auf die Überschreitung der ursprünglichen Offenbarung.
Gar nicht.
Okay, wird aber dann später wahrscheinlich noch relevant. Wie ist weitergegangen?
Nein, gar nicht.
Ah, okay.
Interessanterweise überhaupt nicht. Überschreitung der Offenbarung war keines der Hauptthemen in der Entscheidung. Aber wenn es immer wieder so rauskommt und wofür die Entscheidung dann letztendlich verwendet wird, ist es in der Entscheidung selber überhaupt nicht Thema gewesen.
Interessant.
Es gab dann, wie es kommen musste, natürlich die Beschwerde des Einsprechenden. Der Patentinhaber war damit zufrieden. Sonst hätten wir auch diese Reformatio Impeius-Diskussion überhaupt nicht gehabt. Ja, würden beide in Beschwerde gehen, dann hättest du halt eine ganz normale Diskussion in zweiter Instanz.
Hätte man keine G1-91 gehabt vielleicht. Also wir müssen froh sein.
Genau, es war nur der Einsprechende, der Beschwerde eingelegt hat, nicht der Patentinhaber.
Okay, was hat der Einsprechende gerügt?
Der Einsprechende hat alles Mögliche gerügt, Neuheit, erfinderische Tätigkeit und auch Klarheit, zumindest was den Hauptantrag betrifft. Und da hat man dann eben die Situation, dass die Beschwerdekammer jetzt aufgegriffen hat und gesagt hat, dieses neu eingefügte Merkmal oder die Einfügung des Merkmals, die diesen Viskositätsverlauf betrifft, die macht den Patentanspruch insgesamt unklar.
Ah, Klarheit war Thema, okay.
Also Klarheit war das Thema, ja. Es war nicht die Überschreitung der Offenbarung, es war wirklich Klarheit. Ja.
Das heißt, es muss dann wohl tatsächlich ein Merkmal aus der Beschreibung gewesen sein, weil wenn es aus dem Anspruch gezogen wäre, sollte die Klarheitsthematik ja kein Thema sein. Oder war das damals noch nicht geklärt?
Das wissen wir erst seit der G3 aus 14. Ja. Da hat der Lukas Fleischer gemeinsam mit dem Gerd Hübscher eine Folge dazu gemacht. Das ist erst ungefähr 15 Jahre später entschieden worden, dass das kein Thema ist. Aber die Beschwerdekammer hier hat es also notwendig befunden, die Klarheit zu prüfen. Dass man das insgesamt in irgendeinem Kontext tut, war damals auch schon klar auf die ein oder andere Weise. So klar ziseliert, wie die G3 aus 14 das tut, nicht. Aber es war ein Problem für die Kammer und die Kammer hat gemeint, so ist der Patentanspruch jedenfalls nicht gewährbar.
Okay, die Reaktion der Patentinhaberin ist dann welche?
Die Patentinhaberin wollte das Merkmal dann einfach streichen.
Jetzt haben wir das erste Problem.
Jetzt haben wir das erste Problem, genau. Wir haben also die Situation, dass man in der Zwischenentscheidung, die vom Patentinhaber unangefochten war, eine enge Fassung hatten und der Patentinhaber will jetzt auf einmal das unklare Merkmal rausstreichen.
Würde das, dann das natürlich ist, den Einsprechenden verschlechtern.
Das würde den Einsprechenden verschlechtern, ganz genau so ist es. Ja.
Und da haben wir jetzt schon einleitend gehört, da gibt es ja auch im Patentrecht eben diese G-Entscheidung, die das eigentlich verbieten sollte.
Ganz genau, diese Entscheidung gibt es, also dieser Grundsatz, dass es auch sowas wie Teilrechtskraft gibt, dass es diese Reformatio Impeius gibt, dass wenn ich mich nicht gegen eine für mich nachteilige Entscheidung beschwere, dass ich dann nicht wieder zurück kann, das wissen wir eigentlich schon. Ja.
Ja, was war jetzt dann das Problem in diesem Fall? Weil wenn es eh schon entschieden ist, man darf es nicht, ja, ganz einfach.
Ganz genau, so hat das natürlich der Einsprechende auch gesehen. Also das ist natürlich ganz klar dessen Position. Und wir hatten auch schon so einige Jahre davor, was die G1 aus 93 betrifft, eine extrem harsche Linie. Allerdings in einer etwas anderen Konstellation, nämlich Bei der GENSAS 93 ging es um die Frage des Vergleichs zwischen der erteilten Fassung und der später aufrechterhaltenen Fassung. Mhm. Ja. Wir haben es jetzt ein bisschen anders und vielleicht nur prozessual, ja, die teilrechtskräftige Fassung gegenüber dem, was man dann in der Beschwerde möchte. Also es sind zwei unterschiedliche Dinge, die man hier miteinander vergleicht. Aber bei der GENSAS 93 haben wir gesehen, dass das extrem streng gehandhabt werden kann und dass du dann so in einer Zwickmühle oder unentrinnbare Falle, wurde es auch bezeichnet, ja, drinnen sitzt und einfach nicht mehr raus kannst. Und genau das hätte unserem Patentinhaber grundsätzlich hier auch blühen können.
Ja, offenbar hat es dann aber auch noch, oder denke ich mir, in der Vergangenheit andere Rechtsprechungslinien gegeben, die das dann vielleicht nicht so streng gesehen haben.
Genau, das ist ja auch der Grund, warum es dann letzten Endes zu einer Vorlage an die große Beschwerdekammer überhaupt gekommen ist. Nämlich weil unterschiedliche Kammern diese Situation unterschiedlich gesehen haben und dann mal gemeint haben, naja, in der Situation muss man doch irgendwie einen Ausgleich schaffen und dem Patentinhaber dann doch die Möglichkeit geben, hier wieder auf eine patentierbare Fassung zurückzukommen.
Die Problematik hier ist ja wirklich, der Patentinhaber hätte überhaupt keine Chance gehabt, sich irgendwie jetzt nur zu verteidigen. Der war nicht beschwert, der hat keine Beschwerde einlegen können. Sprich, der hätte sie in dieses Konstrukt der Reformatio in Peus, also der war da drinnen. Jetzt heißt, der hätte in diesem Fall wirklich keine Möglichkeit gehabt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo man sich denkt, der bitte irgendwie eine Chance braucht er schon.
Ja, ich meine, aus heutiger, streng formalistischer Sicht würdest du natürlich sagen, na bitte, nie im Leben hätte der auf den, also erstens, nie im Leben hätte er keine Beschwerde einreichen dürfen, nie im Leben hätte er vorschnell auf diesen eingeschränkten Anspruch zurückgehen dürfen, er hätte 5 Varianten dazwischen bauen müssen. Also das ist die heutige Sicht, ja, ich kann einem das rückblickend natürlich nicht vorwerfen, ja, damals war es einfach nicht so streng, ja. Aber hier haben wir dann natürlich schon mit dem Verschlechterungsverbot, aber auch mit dieser unentrinnbaren Falle, haben wir dann so die ersten Guillotinen eingebaut, die also wirklich scharf hineingeschnitten haben und gesagt haben, okay, bis hierher und nicht weiter, ja.
Okay, also wir haben die Problematik skizziert. Wir haben das grundlegende Problem, dass eigentlich die Reformatio in Peus auch im Patentwesen eine wesentliche Rolle spielt. Aber es gibt Unsicherheit in der Rechtsprechung. Sprich, wenn es Unsicherheit gibt, dann ist die Beschwerdekammer regelmäßig bemüht, diese Unsicherheit beiseite zu schaffen. Und ich glaube, das hat sie auch in diesem Fall gemacht, nämlich mit gewissen Fragen an die große Beschwerdekammer. Also es grundsätzlich geht es jetzt die Frage, wie kriege ich das unklare Merkmal weg? Oder soll der Patentinhaber, der ja keine Beschwerde eingelegt hat, irgendwie dieses unklare Merkmal beiseite schaffen können?
Ja, so detailliert haben sie gar nicht gefragt, interessanterweise.
Okay.
Es war die Klarheit nämlich an ihr Thema. Die ganze Entscheidung ist nicht auf die Klarheit beschränkt und wird in der heutigen Sichtweise eigentlich, und du hast das ja zuerst so erklärt, eigentlich in Bezug auf Artikel 123.2 sozusagen Doppelmühle gesehen, um die es hier gegangen ist. Genau, die Frage war nämlich die, muss ein zum Beispiel durch Streichung eines einschränkenden Anspruchsmerkmals geänderter Anspruch zurückgewiesen werden, durch den der einsprechende und alleinige Beschwerdeführer schlechter gestellt würde als ohne die Beschwerde. Also damals hat man noch kurz formuliert, es ist nicht ganz so hundertprozentig klar, aber im Prinzip geht es darum, wenn ich einen Patentanspruch als Patentinhaber und ausschließlich Beschwerdebeteiligter, aber nicht Beschwerdeführer einreiche, muss dieser geänderte Patentanspruch zurückgewiesen werden, wenn ich ihn gegenüber der erstinstanzlichen Entscheidung breiter mache.
Puh, okay, ich glaube, diese Frage muss ich jetzt einmal sacken lassen und vielleicht geht es unseren ZuhörerInnen ja genauso. Drum würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir mit diesem kleinen Cliffhanger diese Folge mal beenden und uns das Ergebnis für nächste Woche aufheben. Darum würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank fürs Mitbringen dieses interessanten Falles.
Ja, servus und bis zum nächsten Mal.
Das war ein IP-Courses Podcast. Für Feedback schreiben Sie uns an podcast@ipcourses.org, abonnieren Sie den Podcast und entdecken Sie weitere Informationen und Kursangebote auf www.ipcourses.org.